Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe schaue ich auf die Boston Bruins in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das auf mehreren Wegen machen. Ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt den Podcast bewerten und natürlich auch teilen. Oder ihr könnt, wenn ihr in die Shownotes guckt, den Podcast auch mit dem einen oder anderen Euro unterstützen. Da bin ich für jeden Beitrag dankbar. Die Boston Bruins sind heute das Thema und die haben mich in der letzten Saison erneut überrascht, muss ich sagen. Denn vor zwei Jahren, da haben sie ja eine absolute Rekordspielzeit hingelegt, unter anderem 135 Punkte NHL-Rekorde en masse gebrochen. Und ich hatte ja damals schon damit gerechnet, dass sie so ein bisschen schlechter sind. Das waren sie überhaupt nicht. Und jetzt war im letzten Jahr das dann eben so, dass natürlich Bergeron und Krejci gefehlt haben vor der Spielzeit und ich dachte, okay, dann ist jetzt aber die Spielzeit, wo sie einbrechen, wo sie vielleicht auch die Playoffs verpassen können. Nee, sie haben wieder eine gute Spielzeit gehabt. 47 Siege, 20 Niederlagen, 15 Extrapunkte, 109 Zähler waren das dann am Ende. Immerhin Platz 2 in der Atlantic, Platz 4 im Osten und sie haben auch eine Playoff-Serie gewonnen, natürlich gegen die Toronto Maple Leafs, natürlich in Spiel 7 zu Hause. In der Verlängerung und sie haben dann aber gegen den späteren Champion, die Florida Panthers, unterlegen in 6 Partien und sind damit in der zweiten Runde raus. Es gab auch in dieser Spielzeit wieder einige Veränderungen bei den Boston Bruins. So gefühlt sind das fast mit die meisten, was den Kader betrifft. Wir gehen einfach mal jetzt relativ schnell durch die Abgänge und durch die Zugänge. Wir fangen mal mit den Spielern an, die den Verein verlassen haben. In einem Trade nach Ottawa gegangen ist Linus Ullmark, unter anderem seiner Trophy-Winner vor ein paar Jahren. Jake DeBrusk ist in Vancouver, Kevin Shattenkirk ist noch ohne Vertrag. James Van Riemsdyk ist, glaube ich, jetzt aktuell bei den Columbus Blue Jackets. Der ist gerade mit dazugekommen, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Das war, glaube ich, das, was ich jetzt aktuell gehört habe. Die suchen natürlich nach dem Tod von Johnny Gaudreau da so ein bisschen nach Verstärkung. Danton Heinen ist auch in Vancouver. Jakub Lauko ist in Minnesota. Derek Forbert in Vancouver. Oscar Steen ist wieder in Schweden. Jesper Boqvist in Florida. Und Milan Lucic ist ohne Vertrag. Ganz interessant, wir haben drei Spieler. Heinen, DeBrusk und wer war denn der dritte? Forbert, die nach Vancouver gingen. Und wir haben zwei Akteure, die aus Vancouver unter anderem dann kamen. Nämlich bei den Zugängen Elias Lindholm, der war zu Anfang der Saison letztes Jahr in Calgary, dann in Vancouver. Nikita Zadorov, der war zu Anfang der Saison in Calgary, dann in Vancouver, jetzt in Boston beide. Jonas Korpisalo kam als Part im Trade mit Ottawa. Max Jones stand zuletzt bei den Anaheim Ducks unter Vertrag. Riley Tufte kam aus Colorado. Mark Kastelic aus Ottawa. Vinny Lecheri aus Minnesota. Und Cole Koepke aus Tampa Bay. Das sind die Veränderungen bei den Boston Bruins gewesen. Wir schauen mal ein bisschen auf die Zahlen. Und eine Zahl, die ist ganz erstaunlich. Oder vielleicht auch nicht, wenn man weiß, wie gut David Pastrnak ist. Der hat nämlich an 41% der Tore der Boston Bruins eine Beteiligung gehabt, also sehr, sehr wichtig, hat ja natürlich dann auch eine super WM noch gehabt, mit seiner Nationalmannschaft zu Hause den Titel gewonnen und der ist einfach das Kernstück mittlerweile der Franchise-Player bei den Boston Bruins und wir schauen mal, was sie ansonsten für Werte hatten. Sie lagen bei den Toren auf Platz Nummer 13, das zeigt so ein bisschen die Wichtigkeit von Pastrnak, denn ohne ihn wären sie sicherlich eher unteres Mittelmaß gewesen. Also der Tscheche da sehr, sehr wichtig. Bei der Verteidigung lagen die Bruins auf Platz Nummer 5. Beim Corsi-Wert nur auf Platz 24, da sind sie nicht so besonders dominant. Bei den Torchancen haben sie sich die 18 meisten erspielt. Bei den Schüssen, da ist es so gewesen, dass sie auf Platz Nummer 8 platziert waren. Bei der Fangquote waren sie, kaum überraschend, auf Platz Nummer 3 platziert.
beim Powerplay auf Platz 14, beim Penalty Killing auf Platz 6. Also die Zahlen belegen, sie sind ein, sagen wir mal, durchschnittliches Offensivteam und eine sehr gute verteidigende Mannschaft, obwohl sie eben mit Bergeron da schon Abstriche hatten. In der letzten Saison war es tatsächlich so, dass eher die Torhüter diejenigen waren, die ihnen da so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle dann Punkte gerettet haben. Wenn ich da einmal auf die Statistiken für die Torhüter gehe, beziehungsweise dann auch auf die Goals Save Above Expected Werte, da ist Jeremy Swayman zu nennen mit 18,4, mit plus 18,4 und Linus Ullmark mit plus 14,8. Also zusammengerechnet sind das knapp 33 Tore, die die beiden verhindert haben, die ansonsten eben statistisch hätten fallen müssen für die Gegner. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist zusammen übrigens so viel, wie Connor Hellebuyck alleine für die Winnipeg Jets verhindert hat. Zeigt aber auch, was sie für ein sehr gutes Torhüter-Duo waren, was ja eben dann auch etwas ist, was sehr, sehr gut dann eben auch passt. Und wichtig ist, wenn die beiden auch so gut zusammenspielen können, bei den nackten Zahlen auch, beide mit einem Gegentorschnitt von 2,5 irgendwas, eine Fangquote von entweder 91,6 oder 91,5, sehr, sehr gut. Aber was man sagen muss, aktuell sind beide weg. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Aktuell sind beide weg. Nilus Ullmark ist doch der Einzige, der getauscht wurde. Warum ist Jeremy Swayman weg? Naja, Jeremy Swayman hat aktuell keinen Vertrag bei den Boston Bruins. Der ist nämlich Restricted Free Agent und im Moment zum Training Camp ist er auch nicht bei den Boston Bruins. Der ist zwar wohl in der Halle, hält sich fit, macht sich bereit für die neue Saison, aber die Vertragsverhandlungen waren noch nicht erfolgreich. Und das ist natürlich jetzt schon eine Situation, die nicht ideal ist für die Boston Bruins, denn sie müssen ja irgendwann sich dann auch einspielen und für einen Torhüter kann es schon sehr entscheidend sein, dass er in einen guten Rhythmus reinkommt, dass er eben dann auch entsprechend mit seiner Mannschaft trainiert, dass er eben auch so ein bisschen mit den Verteidigern trainiert, speziell wenn man jetzt weiß, dass Jeremy Swayman zum ersten Mal wirklich die Nummer 1 ist bei einem NHL-Team. Er ist ja jetzt auch noch nicht so alt, von daher ist das auch eine Situation, die er so noch nicht hatte und die Boston Bruins brauchen ihn. Das ist etwas, was im Moment die Vorbereitung so ein bisschen stört. Ja, sie haben mit Jonas Korpisalo jemanden, der Erfahrung hat in der NHL, gar keine Frage, aber leistungsmäßig natürlich nicht das an Torhütern ist, an Torhüterleistungen auch ist, was die Boston Bruins brauchen und speziell, wenn man jetzt wieder auf die Abwehr zurückkommt, was sie letzte Saison brauchten und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder benötigen. Denn die Abwehr war nicht so gut wie in den Vorjahren. Die Stürmer haben nicht so gut verteidigt. Ganz klar, wenn du mit Bergeron den vielleicht besten Defensivcenter der letzten 10, 15 Jahre verlierst, dann kann dein Team gar nicht so gut verteidigen. Das wäre ansonsten, wäre Bergeron nicht so gut gewesen vorher. Also es muss schon irgendeine Konsequenz haben. Und da haben die Torhüter sehr geholfen. Einer ist sowieso weg, weil sie ihn getauscht haben und jetzt fehlt aktuell auch noch Jeremy Swayman. Also kein idealer Start ins Training Camp für die Boston Bruins, aber mir hat einiges gefallen, was sie am Roster gemacht haben, denn sie haben die Schwäche, die im letzten Jahr da war, die allerdings so ein bisschen kompensiert wurde, jetzt auch mit einem Spieler ausgeglichen. Elias Lindholm ist als Center gekommen und was habe ich gesagt, was wurde letztes Jahr ausgeglichen? Naja, Pavel Zacha, Charlie Coyle, die haben diese Center-Positionen, die durch Krejci und Bergeron frei geworden sind, sehr, sehr gut aufgefangen oder sehr, sehr gut dann eben auch kompensieren können, diese Verluste. Und jetzt ist aber mit Lindholm jemand da, der wirklich in der ersten Reihe dann auch spielen kann, zusammen mit Pastrnak, mit Pavel Zacha zusammen. Lindholm muss nicht scoren, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch das Problem gewesen in seiner Karriere. Immer dann, wenn er jemand war, der wirklich scoren musste, dann lag ihm das nicht so. Wenn er aber jemand war, der zum Beispiel damals in der Reihe mit Gaudreau und Matthew Tkachuk zusammengespielt hat, dann hat das natürlich sehr gut gepasst bei den Calgary Flames, weil der Druck auch gar nicht bei ihm war. Er konnte profitieren von seinen Mitspielern. Wenn er David Pastrnak jetzt den Puck auflegen kann, ja warum denn nicht? Und Pavel Zacha mit dazu. Passt, glaube ich, auch von der Chemie zwischen den Spielern her. Die zweite Reihe, Charlie Coyle ist jetzt eben der Center in der zweiten Reihe. Morgan Geeky mit dabei als Flügelstürmer hier, Brad Marchand. Auch das macht Sinn. Natürlich haben sie mit DeBrusk jemanden verloren, das ist ganz klar. Also da fehlt ihnen jetzt ein bisschen was. Aber trotzdem glaube ich, dass sie das auffangen könnten. Allerdings ist da auch ein Fragezeichen bei Marchand, denn der ist natürlich nicht mehr der Jüngste und die Zahlen sind die letzten Jahre schon so ein bisschen runtergegangen. Letzte Saison hatte er eben noch 67 Punkte in 82 Spielen. Das ist nicht schlecht, aber es ist weit weg von dem, was er mal war, nämlich von einem Point-per-Game-Spieler, der einzige, der das geschafft hatte, dann aber auch deutlich, das war Pastrnak. Und dann nochmal, ne, hatte ich ja vorhin gesagt, sie sind sehr abhängig von ihm, der hatte 110 Punkte. Er hat nicht nur 47 Tore gemacht, auch das vielleicht noch ein Punkt zu ihm. Er hat auch eine sehr gute Entwicklung als Spielmacher mit 63 Vorlagen. Auch das ist sehr, sehr wichtig, dass er da eben auch so ein bisschen eine weitere Dimension seinem Spiel hinzugefügt hat. Und bei Marchand muss man abwarten, ob das letztes Jahr eine Ausnahme war oder ob er jetzt wirklich auch ein bisschen abbaut und dann eben ja eher nur zwischen 50 bis 70 Punkte macht und nicht mehr so wie früher nochmal an die 80 Punkte herankommen kann. Dann dritte Reihe, Matthew Poitras, als sehr junger Spieler, letzte Saison gut mit reingeschnuppert, finde ich gut. Justin Brazeau und Trent Frederick auch mit dabei außen. Und hinten John Beecher, Mark Kastelic und Max Jones, auch neu zusammengestellt jetzt dann eben die Bottom Six. Macht erstmal auf dem Papier für mich von der Chemie her Sinn. Das ist schon etwas, wo man sagen kann, dass sie da einfach einen neuen Mix haben. Muss man jetzt schauen, wie sich das dann auf dem Eis abbildet. Aber ich denke schon, dass das etwas sein kann, wo sie vielleicht wieder dann auch so die zweite Reihe eben dann mit Marchand so ein bisschen auch entlasten können. Erste natürlich auch, dass sie einfach in der Lage sind, auch aus der dritten und vierten Reihe dann Offensive generieren zu können. Hinten defensive Paare Nikita Zadorov und Charlie McAvoy. Zadorov, finde ich, passt super damit rein. Richtig großer Spieler, hat mir die letzten Jahre schon immer mal wieder gefallen. Er muss Konstanz haben, er muss konstant seine Leistung abrufen. Wenn er das kann, dann ist er ein sehr, sehr unbequemer Spieler. 1,97 groß, 113 Kilo, ist auch gleich der größte in der Abwehr der Boston Bruins. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Ergänzung, wie ich finde, und macht eben dann auch die Möglichkeit der Kombinationen sehr, sehr gut. Wenn du dann im nächsten Verteidigerpaar Hampus Lindholm und Brandon Carlo hast, dann ist das auch so, dass man da das Gefühl hat, das sortiert sich jetzt etwas besser ein, finde ich, in der Abwehr bei den Boston Bruins. Auch da muss man sagen, dass Carlo ja sehr groß ist, auch er 1,96. Mit Lindholm hast du da eher, aber ist auch nicht der kleinste, 193 Zentimeter, 102 Kilo. Also auch das, ne, sehr, sehr viel Masse auch mit dabei bei den Boston Bruins. Werden ein schwieriges Team sein für gegnerische Stürmer, gar keine Frage. Das ist ja auch das, was so ein bisschen das Bruins-Hockey ausgemacht hat normalerweise in den letzten Jahren. Von daher glaube ich schon, dass sie da auch so diese Philosophie dann wieder ein Stück weit abbilden wollen auf dem Eis. Auch das passt dann, finde ich, ein bisschen besser. Und hinten Lowry und Andrew Peak, ob es dann die beiden werden im dritten Verteidigerpaar, lassen wir mal dahingestellt, ist okay. So, auf dem Papier natürlich auch ein gutes Torhüter-Duo. Jeremy Swayman, Jonas Kopitsalo, habe ich aber eben schon was dazu gesagt. Das ist eine Situation, die nicht ideal ist, wenn du so ein Holdout hast. Und er sollte vor allem nicht dann in die Saison mit reingehen. Wenn es jetzt am Anfang ist, sage ich jetzt mal, die erste Woche Training Camp kannst du dir vielleicht auch noch schenken. Ich habe es ja schon erwähnt, die Spieler sind ja auch mittlerweile so, dass sie fit reinkommen in die Trainingscamps, dass die sich den Sommer über frisch halten, trainieren, in Form sind. Gar keine Frage, das ist heute viel, viel professioneller als noch vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20, 30 Jahren sowieso nicht. Und dementsprechend glaube ich, wenn er jetzt demnächst zurückkommt, ist es okay, aber wenn er dann Saisonspiele verpassen würde, dann gibt es schon ein Problem bei den Boston Bruins. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? McAvoy kann sich vielleicht ein bisschen mehr entfalten, wieder im Powerplay und auch offensiv, wenn er ohne Hampus Lindholm spielt. Ich glaube eben auch, dass diese Trennung von McAvoy und Lindholm gut ist, weil dann beide Offensive initiieren können und nicht nur der eine und der eine eben hinten bleiben muss. Ich glaube, das ist insgesamt besser für die Offensive der Boston Bruins, die ja, wie ich gesagt habe, offensiv eher durchschnittlich waren. Natürlich musst du so ein bisschen auch da wieder einen Mittelweg finden zwischen mehr Offensive, aber trotzdem defensiver Stabilität. Da habe ich auch schon was zugesagt zu dem Thema, dass hinten die Torhüter sehr oft in ihnen auch was gerettet haben. Dementsprechend, ja, wird interessant sein, wie dann Jim Montgomery das Ganze dort abbildet. Was gibt es noch zu sagen zu möglichen Prospects zum Beispiel? Poitras habe ich erwähnt, 33 Spiele gemacht, 15 Tore, World Junior Championships mitgespielt. Der wird jemand sein, der jetzt absolut hochgezogen wird und in der NHL Fulltime spielt Und ja, muss man natürlich da ein bisschen abwarten. Vielleicht eher auf lange Sicht dann der Center für die zweite Reihe. Aber mit 19 Jahren, denke ich, wird er da noch ein bisschen Entwicklungszeit bekommen. Aber hat letzte Saison schon gezeigt, was möglich ist. Fabian Lüssel ist einer, der jetzt reinrücken wird, denke ich, nächste Saison. Ist auch ein Stürmer, Pick Nummer 21 im 2021er Draftpick. Der hat in Providence gespielt, letzte Saison in der AHL. Da hat da fast einen Punkt gemacht pro Spiel. Der kann vielleicht so ein bisschen die Lücke füllen, die Jake DeBrusk hinterlassen hat. Das ist eine Möglichkeit, wo er da vielleicht auch dann so eine Chance bekommt. Und ein dritter Spieler, der noch zu nennen ist, ist Georgi Merkulov. Auch der hat AHL gespielt. Auch der hat fast einen Punkt pro Partie gemacht. Der war sogar besser von den Zahlen als Lüssel. Der ist undrafted, ist als Free Agent rübergekommen zu den Boston Bruins. Er ist schon seit einigen Jahren in der Franchise der Boston Bruins, ist aber trotzdem erst 23 Jahre alt, also auch da jemand, der eben schon langsam rangeführt wurde, und auch das ist einer, der jetzt in der nächsten Saison sicherlich in der NHL auftauchen wird. Inwieweit er dann, hat letztes Jahr auch schon 4 Spiele gemacht, wollte ich noch erwähnt haben, inwieweit er dann dauerhaft da bleiben wird, wird auch ein bisschen von Verletzungen und anderen Themen dann bei den Boston Bruins abhängen, aber man wird ihn sicherlich in der nächsten Saison sehen. Was traue ich den Boston Bruins zu? Wir schauen erstmal drauf, was denn Vegas den Bruins zutraut. Eine Quote von 1 zu 200. Für einen Dollar gibt es $200 zurück. Sollten die Boston Bruins den Stanley Cup gewinnen? Damit sind sie auf Platz 11, was die Prognose oder die Quote in Las Vegas betrifft. Las Vegas ist übrigens ein gutes Stichwort. Die Golden Knights sind das nächste Team, die Vegas Golden Knights, auf das ich dann blicken werde in der morgigen Ausgabe. Die Boston Bruins spielen bekanntlich in der Atlantic. Da spielt auch der Stanley Cup Champion, die Florida Panthers. Die sehe ich aktuell an Nummer 1 in der Atlantic oder zumindest vorne, als eines der beiden Teams vorne. Und an 2 würde ich aktuell die Maple Leafs einsortieren, weil sie einen neuen Coach bekommen, weil auch der Mix da ganz gut ist. Da werde ich dann auch in der Folge auf die Toronto Maple Leafs drauf eingehen. Und danach könnten die Boston Bruins landen. Allerdings ist es natürlich so, dass ich jetzt in den letzten Jahren immer gesagt habe, naja, sie werden eher schlechter. Wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich ganz zufrieden mit ihnen, sie landen da, weiß ich nicht, ob die Prognose so gut ist. Bei den Bruins lag ich schon 2-mal daneben jetzt in Folge. Also ja, schauen wir mal. Aber ansonsten, man muss natürlich auch mal eben die anderen Teams darunter betrachten. Tampa Bay ist mit vielen Fragezeichen versehen, habe ich auch in der Vorschau gesagt. Dann haben wir da diese Troika von Sabres, Senators und Red Wings, wo man immer wieder sagt, ja, die müssten jetzt mal in die Playoffs kommen. Ja, werden sie wahrscheinlich nicht alle drei gleichzeitig. Also ist die Frage, kommt da überhaupt ein Team endlich mal nach oben? Auch das ist ja nicht ganz sicher. Und hinten dann eher die Montreal Canadiens. Von daher, Boston ist ein Team, was um die Playoffs mitspielt, was meiner Meinung nach auch in die Playoffs reinziehen sollte. Also meine Logik ist ja dann, wenn ich letztes Jahr und vorletztes Jahr gesagt habe, dass sie eher einen Schritt nach hinten machen, würde ich jetzt sagen, sie bleiben ungefähr auf dem Niveau, wo sie sind, vielleicht ein Stück weit unten drunter. Das sollte dann aber immer noch für knapp 100 Punkte reichen. Und mit 100 Punkten, mit einer dreistelligen Punktezahl, erreichst du die Playoffs. Also das sollte möglich sein für die Boston Bruins. Viel mehr, ist so ein Fragezeichen. Die letzten Jahre waren ja auch so ein Stück weit enttäuschend, was die Playoffs betrifft. Ganz klar muss man natürlich sagen, dass die Saison sehr schlimm war, wo sie die Rekorde alle gebrochen haben und dann in der ersten Runde rausfliegen gegen Florida. Aber auch die anderen Spielzeiten waren ja jetzt nicht viel besser. Das Jahr davor sind sie, meine ich, gegen Carolina ausgeschieden. Jetzt in der letzten Saison eben dann in der zweiten Runde nochmal gegen Florida, wobei die da dann in dem Vergleich der Favorit waren. Also viel an Playoff-Serien-Siegen hatten die Boston Bruins nicht. Sie sind immer gut mit dabei. Sie haben immer eine ganz solide Verteidigung. Aber es fehlt dann am Ende so ein bisschen was. Und ich weiß nicht, ob sie da jetzt sich so verstärkt haben. Nochmal, ne? Die großen Verpflichtungen, vor allem Lindholm und Zadorov, finde ich sinnvoll. Torhüter-Position ist ein riesen Fragezeichen dahinter. Zum einen natürlich auch, das habe ich noch gar nicht groß erwähnt, Jarius Mayman ist ja auch ein Spieler, der hat noch nie den Nummer-1-Status gehabt. Also mal davon abgesehen, dass er jetzt erstmal einen Vertrag haben muss, er muss ja auch die Leistung zeigen über eine Saison und er muss damit klarkommen, dass er jetzt der Starter ist. Es ist nicht so, wenn er jetzt zweimal schlecht spielt, dass ihm dann Ullmark da so ein bisschen Entlastung gibt. Korpisalo, weiß ich nicht, würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Das war die letzten Jahre eher so ein bisschen eine Wundertüte, was die Leistung betrifft. Dementsprechend die Boston Bruins da eben, wie gesagt, mit einem kleinen Fragezeichen im Tor. Ich traue Swayman zu, also gar keine Frage. Dann traue ich ihm zu, dass er da klar die Nummer 1 wird, aber er hat es eben noch nicht bewiesen. Das war meine Vorschau auf die Boston Bruins. Wenn euch das Ganze gefallen hat, habe ich schon erwähnt, sagt es weiter, abonniert den Podcast und so weiter und so weiter. Ihr könnt gerne Fragen stellen und da der Hinweis eben auf die nächste Folge. Da gibt es jede Menge Fragen zu den Vegas Golden Knights. Deswegen wird das wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher werden als die anderen Vorschau-Sendungen. Aber das liegt daran, dass ich da eine sehr, sehr gute Nachricht bekommen habe mit vielen Fragen um viele verschiedene Themen. Und das könnt ihr auch machen, atlas_marbax, info@sportpassion.de als E-Mail oder bei Instagram sportpassion.de, da findet ihr mich, da könnt ihr mir Nachrichten schicken. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.